Okay, ich lege jetzt einmal gleich los. Können wir uns auch hinterher dann noch mal ein bisschen unterhalten. Ich habe auch dann noch zwei kleine Zeugnisse zum Vorlesen. Das Thema heute ist, das Opfer ist perfekt. Und heute geht es vorrangig um den Hebräerbrief, weil da wird viel das Opfern im Alten Testament mit dem Opfer Jesu neutestamentlich verglichen und auch erklärt. Und diese Themen sollten sich die Christen, die neutestamentlich orientiert sind, auch wissen und sollen sich ein bisschen auskennen, damit man nicht so leicht verführt werden kann, damit man von so Alttestament-Verfechter sich nicht wieder irgendwo reinziehen lässt, wo man gar nicht hin will. Okay, als erster Vers, Hebräer 10, 14, den kennen wir eigentlich alle, aber das ist der, ja, möchte ich fast sagen, der wichtigste. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Also ein Opfer, das Opfer Jesu, und die, die geheiligt werden, das sind die Glaubenden, und die hat er für immer vollkommen gemacht. Also nicht denken, wie viele meinen, ja gut, habe ich mich bekehrt, bin ich geheiligt worden, aber jetzt geht es nach und nach wieder zurück, weil ich mache das falsch und jenes falsch und da sündige ich vielleicht einmal und dann geht es wieder alles weg. Nein, hier heißt es für immer vollkommen gemacht. Und gibt es was Besseres als vollkommen? Ich glaube nicht. Und das ist die Wahrheit. Und über diese Wahrheit müssen wir immer wieder meditieren, in unsere Herzen schreiben, festmachen und dadurch auch alles andere aus den Herzen rauslöschen. Also wir, die Glaubenden, sind mit einem perfekten Opfer für immer vollkommen gemacht. Geheiligt, gereinigt, gewaschen, sündlos, tadellos. Und mir ist vorher noch ein Wort dazu eingefallen, schuldlos. Wir sind schuldlos gemacht durch das Opfer Jesu. Das hört sich doch gut an. Du bist nicht mehr schuldig. Du bist nicht der Schuldige, der angeklagt wird. Weil mit dem Blut, das Jesus geopfert hat, bist du besprengt worden, aber nicht im Natürlichen. Er hat nicht irgendwie im Natürlichen sein Blut auf dich gespritzt, wie im Alten Testament dieses Blut von den Tieren drum gespritzt worden ist, sondern wir nehmen dieses Blutopfer an im Glauben, im Geist praktisch. Und durch das Abendmahl, das wir immer wieder auch feiern, zu uns nehmen, nehmen wir das im Glauben eigentlich immer wieder neu an. Wir erinnern uns daran, wir denken darüber nach, dass wir für immer vollkommen gemacht wurden, dass wir praktisch schuldlos dastehen, weil ein anderer die Schuld auf sich nahm. Und da sagt der Hebräerbrief, ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler, ich habe jetzt im Klammern, Vermittler oder Stellvertreter eines neuen Bundes um zum Blut der Besprengung. Also wir haben Jesus angenommen, wir sind zu ihm gekommen oder er zu uns, wir sind halt zusammengekommen und hier heißt Jesus ist der, der den neuen Bund gestiftet hat oder vermittelt hat oder der Vertreter war für uns Menschen und hat von Mensch zu Gott einen Bund geschlossen, einen neuen Bund, einen besseren Bund, einen vollkommenen Bund. Das haben wir wieder bei dem Wort vollkommen. So wie er uns vollkommen gemacht hat, so ist auch der neue Bund ein vollkommener Bund. Und hier sagt er, und zum Blut der Besprengung. Also da geht es um dieses Besprengen, das bezieht sich wieder auf das Alttestamentliche, weil da kommen wir dann eh noch drauf, da ist halt dann mit diesem geopferten Blut alles Mögliche besprengt worden. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie der Pfarrer das nachgemacht hat, so ungefähr mit dem Weihwasser, mit seinem Glubirschenbämsel und hat die Leute da abgespritzt. Das ist vielleicht ein wenig so eine Nachmache von dem Alttestamentlichen. Brauchen wir aber nicht mehr, weil bei uns geht es durch Glauben. Und bei uns im Neuen Testament werden auch nicht mehr Gegenstände besprengt zur Reinigung oder wir besprengt oder sonst was, sondern hier heißt es im Hebräer 10, 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Jetzt sehen wir, die Herzen, unser innerer Mensch, wird durch den Glauben besprengt, bildlich gesprochen. Durch den Glauben besprengt und das Besprengen ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern die Reinigung. Die Reinigung vom bösen Gewissen, die Reinigung von einem schlechten Gewissen, die Reinigung von dem Sündenbewusstsein, von dem Schuldbewusstsein, dass der Mensch erkennt, dass er schuldlos geworden ist. Der innere Mensch nicht mehr in der Verdammnis steckt und da sich schlecht fühlt, weil irgendwas vielleicht sein könnte. Er weiß nicht einmal genau, was er falsch gemacht hat und deshalb Gott ihn nicht segnet und deshalb Gott ihn nicht liebt und deshalb keine Ahnung was. Und er muss schauen, dass er es irgendwie wieder gut machen kann. Das ist alles dieses Sündenbewusstsein. Das ist die Blüte von dem ganzen Zeug. Und deshalb müssen wir immer wieder zurückschauen auf das, was Jesus da getan hat, dass er uns für immer vollkommen gemacht hat, dass wir schuldlos geworden sind und dass er unsere Herzen mit seinem Blut gereinigt hat. Und umso mehr, wie wir das erkennen, umso mehr, wie wir uns mit dem beschäftigen und es uns bewusst wird, dass das Fakt ist und dass das in aller Ewigkeit gilt und dass sich das nicht mehr ändern kann, umso mehr wird auch der Heilige Geist den Raum bekommen und die Herrlichkeit des Herrn sich ausbreiten in deinem Herzen. Also das Alte Testament, das ist ja voll mit einer ganz reichen Bildersprache, was eigentlich fast alles auf Jesus und sein wahrhaftiges Opfer hindeutet. Und jetzt wenn wir das einmal anschauen, da gab es ja verschiedene Vorschriften für das Opfern, aber alles, wie gesagt, ist ein Bild auf das Opfer Jesu, aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich lese mal aus dem 3. Mose, Kapitel 3, ab 1. Und wenn seine Opfergabe ein Heilsopfer ist, wenn er sie von den Rindern darbringt, sei es ein männliches oder weibliches Tier, soll er sie ohne Fehler vor dem Herrn darbringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Opfers legen und es am Eingang des Zeltes der Begegnung schlachten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut ringsherum an den Altar sprengen. So, also wichtig war erst einmal, dass dieses Tier ohne Fehler war. Weil dieses deutet darauf hin, sündlos zu sein. Ohne Fehler musste dieses Tier sein. Es darf nicht irgendwo ein verkrüppeltes Tier gewesen sein oder ein krankes Tier. Sagen, ja, fürs Opfer taugt es dann schon so ungefähr. Nein, dieses Opfer hätte nicht gepasst. Es wäre nicht angenommen worden. Es musste ein Opfertier ohne Fehler sein. Und der Priester hat seine Hand auf den Kopf des Opfers gelegt und hat somit die Sünden auf dieses Opfer gelegt. Und damals haben sie dieses Blut ringsherum an den Altar gesprengt. Das ist wiederum so ein Bild, wie es im Neuen Testament für uns die Herzen besprengt und reinigt. Also mit Blut wird gereinigt. Das heißt einmal, es gibt nur durch Blutvergießen Vergebung. Und es muss einfach so sein. Und deshalb hat Jesus sein Blut zu unserer Sündenvergebung geopfert, vergossen. Dann wurde der Rest auf dem Altar verbrannt, als Brandopfer. Das heißt, und die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer ist. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und kennt ihr den Ausspruch? Ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn, den haben wir vor einiger Zeit einmal gehört in einer Predigt. Da ging es um den Epheserbrief 5,2. Da hat Paulus sich dann diese Redewendung oder diesen Ausdruck von Mose zunutze gemacht und schreibt hier, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also ein duftender Wohlgeruch sollte damals im Alten Testament dieses Brandopfer sein. Und auf das bezieht sich der Paulus, dieses Opfer von Jesus, diese Opfergabe, was sich selber geopfert hat, dass es Gott zu einem duftenden Wohlgeruch war und ist. Es ist, weil es war nicht, in unserer Zeitrechnung sagen wir immer, ja, vor 2000 Jahren ist es passiert. Aber der geistliche Bereich ist zeitlos, da gibt es keine Uhr. Also ist es immer noch, es duftet immer noch, es ist immer noch geschehen. Es ist eine ewige Sache mit diesem Opfer von Jesus. Also darum gültig für immer, für ewig. Deshalb hat er uns auch für immer vollkommen gemacht. Und im Alten Testament musste der Priester erst das Opfer untersuchen, ob es fehlerlos, makellos ist. Im Neuen Testament, wenn man die Kreuzigungsgeschichte mal liest, dann kommst du mal auf der Stelle, da heißt es, Pilatus sprach zu den Hohepriestern und zu den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Also hier war es nicht der Priester, sondern Pilatus, der diesen Jesus untersuchte, der ihn ausgefragt hat und der dann festgestellt hat, dieser Jesus ist schuldlos. Er sagt, er findet keine Schuld an diesem Menschen. Zeigt uns wieder, dass durch diesen Job Opfer Jesu, praktisch gesagt, alles, was im Alten Testament in der Bildersprache dargestellt war, dass sich das so erfüllt hat und dass sich das so bestätigt hat, wie es im Alten Testament auch geschrieben ist. Jesus hat ja alle Schrift praktisch gesagt erfüllt, auch das, und deshalb wurde er von Pilatus geprüft und gecheckt. Es wurde Sündlosigkeit, Schuldlosigkeit an Jesus festgestellt. Und das ist wichtig. Das ist was sehr wichtig, dass das so war. Das ist eine ausschlaggebende Sache. Weil wenn ein Sünder für einen Sünder geopfert worden wäre, dann hätte er keine Sündlosigkeit erwirken können für den Sünder. Es ist nämlich am Kreuz da ein Tausch stattgefunden. Die Sünde gegen die Sündlosigkeit oder gegen die Gerechtigkeit. Und das muss man wissen, denn wenn, wäre Jesus ein Sünder gewesen, unsere Sündhaftigkeit ihm gegeben und seine Sündhaftigkeit hätten wir eingesagt. Das wäre ein Blödsinn. Deshalb musste es ein fehlerloses, makelloses, sündloses Opfer sein. Und es war einfach nur Jesus, weil er von Geburt an Gottes Sohn war und nicht ein Nachkomme Adams war und deshalb auch keine Sünde in sich trug. Deshalb konnte dieser Jesus dieses Opfer sein. Aber nochmal ein Hebräerbrief 9,14 als Bestätigung des Ganzen. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Oder auch Petrus, 1. Petrus 1,19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Also ein perfektes Opferlamm, das schreibt Petrus so, bezieht sich wieder auf das Lamm, aber er meint Jesus. Also ein Opfer ohne Fehler wurde Gott dargebracht und reinigt deshalb unser Gewissen, unsere Herzen von dem Sündenbewusstsein und grundsätzlich von der ganzen Erbsünde von Adam her, die in den Menschen drin gesteckt ist. Also sein Opfer am Kreuz, das war perfekt. Ohne Fehler, ohne Flecken, makellos, sündlos. Und jetzt denkst du mal nochmal an diesen Tausch. Das hat er ja dann dir, den Glaubenden, übertragen. Schuldlos hat er dich damit gemacht. Ohne Fehler, Flecken, makellos, sündlos. Das gehört dir. Das gehört mir, das gehört uns Glaubenden. Es ist Fakt und es ist fix. Es ist auf Ewigkeit. Denk immer wieder darüber nach, dass sich das noch viel mehr in deinen inneren Menschen einprägt. Also jetzt kommen wir dann zu dieser Schriftstelle, wo ich vorhin gesagt habe, wo die Sünden praktisch auf das Tier übertragen wurden. 3. Mose 16,21. Und Aaron legte seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach ihren Sünden. Und er legte sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schickte ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land, und er schickte den Ziegenbock in die Wüste. Also diesen Ziegenbock, da war die Regelung scheinbar ein bisschen anders, der wurde nicht geschlachtet, sondern der wurde in die Wüste geschickt. Er war länger im Hauskreis bei uns einmal einen Mann dabei gehabt, der hat dann gesagt, oh, das ist ja brutal, der arme Ziegenbock. Aber, ja, wenn man jetzt so das anschaut, tatsächlich, nicht schön, nicht lustig für so einen Ziegenbock. Da wäre die Schlachten fast noch schöner gewesen. Aber der Ziegenbock ist ein Bild auf Jesus hin. Und es war wirklich nicht schön, als Jesus verurteilt wurde, geschlagen, bespuckt, verspottet und bis zuletzt ans Kreuz genagelt wurde. Ich glaube, das war noch wesentlich heftiger wie das mit dem Ziegenbock. Also wir müssen uns nicht um den Ziegenbock sorgen, weil erstens brauchen wir das heute nicht mehr und zweitens hat Jesus das alles praktisch gesagt erfüllt. Aber wir sehen, die Sünden wurden übertragen auf diesen Ziegenbock. Genauso wurde unsere Sündhaftigkeit auf Jesus übertragen. Wäre es nicht auf Jesus gekommen, hätte er am Kreuz nicht sterben können, weil Jesus hatte ewiges Leben. Er war nicht fähig zu sterben. Er hatte die Sünde nicht in sich. Er konnte eigentlich gar nicht sterben. Allerdings, als dann die Sünde, unsere Sünde, ihn erreichte, dann war er fähig zu sterben. Dann hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Trennung von Gott kam, weil unsere Sünde auf ihm kam. Aber gleichzeitig kam seine Makellosigkeit, seine Gerechtigkeit, seine Schuldlosigkeit auf uns, die wir glauben. Also darum brauchen auch wir nicht, wie ein Ziegenbock, irgendwann in die Wüste geführt werden und dort elendig zu verrecken. Wir haben das von Jesus, wir haben das ewige Leben. Wenn wir körperlich abtreten, gehen wir heim in die Herrlichkeit des Himmels. Da brauchen wir kein Problem damit zu haben. Okay, so diese Blutbesprengung, von der wir vorher gesprochen haben, bewirkt Reinigung in unseren Herzen. Vor allem das Wichtigste, Reinigung von der Sünde schlechthin, von dieser Sündennatur. Das ist das Wichtigste. Und dann natürlich auch folglich von unseren tatsächlichen Sünden, was wir irgendwo verbockt haben. Und bei Jesus heißt es im Hebräer 9, er kam nicht in den Himmel mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern er kam in den Himmel mit seinem eigenen Blut. Ein für alle Mal in das Heiligtum ist er hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Jetzt sind wir wieder da dem Thema, ganz am Anfang. Eine ewige Erlösung, die hat nicht aufgehört und die kannst du nicht rückgängig machen. Wenn du erlöst bist, dann bist du erlöst. Punkt, Ende, ewig. Dann schreibt er hier weiter, und wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also, das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh wurde auf die Unreinen, das heißt die Sünder, gesprengt und hat sie damit reingemacht, geheiligt im Alten Testament. Und dann sagt der Paulus hier, oder der Hebräerbrief besser gesagt, wie viel mehr, weil es ein viel besseres Opfer war als diese Tieropfer, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selber als Opfer ohne Fehler dargebracht hat, da haben wir wieder dieses Thema, ohne Fehler, das wird immer wieder betont in der Bibel, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, das heißt von den Gesetzeswerken, wo sie versucht haben, Gerechtigkeit aus Gesetzeswerken zu erlangen, von dem reinigen und damit, wenn das weg ist, können wir dem lebendigen Gott dienen durch den Glauben. Also das Blut des Christus, das deutet dieser Schreiber immer an, dass das viel mehr wert ist als irgendein Blut von irgendwelchen Tieren. Das ist das A und O. Und das ist das, was für uns zählt, wenn wir ihn im Glauben als unseren Herrn, Retter und Erlöser angenommen haben. Er hat mit seinem Opfer die Sünde aufgehoben, ein für alle Mal. Und das ist eine ganz fixe Sache, dass man sich nicht wieder einlullen lässt in vielen christlichen Kreisen, wo sehr viel über Sünde gesprochen wird und das darfst nicht und hier musst und sowas. Und pipapo, um Gott zu gefallen, im wirklichen Neuen Testament ist es anders. Da reinigt sein Blut das Herz und dann ändert es den Menschen seine Gesinnung und dann will er das Sünde und das Böse und das Schlechte nicht tun, sondern er will in Liebe und in Frieden leben. Und das will er ein für alle Mal. Und darum lassen wir uns ja nicht wieder irgendwie das Gesetz eintrichtern, weil das Gesetz erregt nämlich wieder die Sünde. Der menschliche Körper ist ja noch in der gefallenen Situation, wo die Sünde noch auf dieser Ebene ist, und wenn er wieder Gesetz bekommt, dann wird es wieder angefacht, das Sünden wollen und das Böse tun wollen, wenn er das Gebot hört. Und darum am besten weg von dem ganzen Zeug, damit es nicht wieder auflebt. Also, die Sünde ist aufgehoben, Adams Sündenfall und seine Folgen sind praktisch beseitigt. Und zu dem Thema, die Sünde ist aufgehoben, da habe ich gerade was auslassen, da heißt es im Hebräer 9, 26, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Also durch sein perfektes Opfer wurde die Sünde aufgehoben. Sie ist gesühnt. Es ist Schluss mit dem Erbsünde und seine Folgen. Und weil du ein Sünder bist, jetzt hast du die und die Strafe zu tragen und musst Buße tun und musst auf Knien irgendwo rutschen. Brauchst du nicht, ist alles erledigt durch das Opfer Jesu. Und im Neuen Testament ist uns ja verheißen, schon im Alten Testament ist es geschrieben, dass er dann seine Gesetze in die Herzen gibt und in den Sinn schreibt, Hebräer 10, 17, und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Nein, er denkt nicht mehr dran. Es ist vorbei. Und deshalb schreibt er weiter, braucht es auch kein Opfer für Sünde mehr, weil die Sünden vergeben sind, weil durch das eine Opfer alles erledigt ist. Es braucht nicht mehr irgendwo ein Tier geopfert werden. Das musste natürlich den Hebräern damals viel intensiver gesagt werden wie jetzt uns, weil die waren immer noch fleißig am Opfern und am Tun des Gesetzes. Die mussten das erst einmal umdenken lernen. Das war gar nicht so einfach für diese Leute. Also, es ist vergeben, es ist bezahlt. Man braucht nichts mehr zu opfern. Der Schuldschein ist gegen uns gewesen aus dem Gesetz und er ist gelöscht, sagt Kolosser 2,14. Es gibt keine Anklageschrift mehr gegen dich. Du und ich, wir sind sündlos, schuldlos geworden. Und heute im Neuen Testament ist es für uns viel einfacher. Wir brauchen wirklich nicht mehr irgendwo Blut herumspritzen. Wir nehmen das Geschehene einfach im Glauben an. Wir halten das fest, wir bleiben dabei. Und damit ist es für uns gültig und wirksam. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es noch am nächsten dran. Aber da brauchen wir auch nicht den Wein irgendwo rumspritzen, sondern wir trinken diesen Wein, indem dass wir ihn ansehen als das Blutopfer Jesu. Und wir brechen das Brot und essen es, indem dass wir es ansehen als das geopferte Fleisch, der geopferte Leib unseres Christus. Da das alles wirksam ist, deshalb sind auch die ganzen Verheißungen Gottes, die es gibt, für uns wirksam. Sie gehören uns, wir haben sie geerbt, wir haben sie eingetütelt. Das Ja und Amen, heißt es in 2. Korinther 1,20, ist von Gott her gesprochen. Er steht zu dir, er steht zu mir, er steht zu seinem Wort, zu den Verheißungen. Und es ist nicht mehr so, dass man, wenn man Verheißungen erlangen will, muss man erst hier und da und dort was verbessern und sonst was. Nein, es gehört uns einfach. Aber wir müssen es immer noch deutlicher im Glauben nehmen können. Wenn Gott für uns ist, heißt es in meinem Römerbrief, wer gegen uns? Und Gott ist für uns. Warum sollte er gegen uns sein? Er ist für uns, weil er Jesus, seinen Sohn, nicht verschont hat, schreibt er im Römerbrief weiter, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und nicht jetzt dann denken, ja, das klingt jetzt gut und das ist schön und wenn es nur so wäre und Herr, du musst es jetzt dann irgendwie auch tun, sondern einen Schritt weiter gehen und sagen, nein, es ist ja bereits so. Ich muss jetzt nicht wieder Gott überreden, diese Verheißung zu nehmen und zu tun und hinbetteln, sondern das einmal einen Schritt weiter gehen und sehen, er ist so gut, er will es tun, er ist für mich. Und er will mich mit den ganzen Segnungen, die ich geerbt habe, auch überschütten. Das ist ein Schritt weiter, aber da fängt der richtige Glaube erst richtig an. Das andere ist alles bloß eine gedankliche Zustimmung, dass er sagt, ja, wenn es noch gerade wäre oder wenn er es noch gerade tun würde. Wenn er es noch gerade tun würde, ist immer noch Verstandessache. Wenn es in den Geist hineinflutscht, das Herz, dann wird da ein neuer Deckel aufgemacht, der sagt, ja, es ist ja so. Das Herz schaut nicht mehr auf die natürlichen Dinge, wo es noch nicht so ist, sondern er sieht es im Geist schon, es ist ja schon so, ich habe ja diese Segnung schon und dann wird es eben auch zuteil, dann wird es auch in den natürlichen Bereich überfließen. Okay, und in diesem Bewusstsein, dass durch sein Opfer, sein perfektes Opfer, das ein für alle Mal für uns erledigt ist, wir vollkommen gemacht wurden, in diesem Bewusstsein, in diesem Licht, in diesem Glauben, sollen wir uns bewegen. Nicht mit dem schönen Vers, sondern in dem Bewusstsein, dass das Fakt ist. Und so reinigt uns sein Blut dauerhaft, nicht bloß einmalig. Es ist praktisch eine dauerhafte Reinigungssache. Das sagt auch ganz klar der Joseph Prince, aber er tut ja da die Worte immer ein bisschen so, ja, sich reinarbeiten, welche genaue Bedeutung die haben. Und dieses, was im 1. Johannes 1,7 heißt, und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde, da ist der Wortlaut so, in einer dauerhaften Sache ist es und nicht bloß eine einmalige Sache. Und hier sagt auch der Johannes, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und was meint er hier, in welchem Licht sollen wir wandeln? Im Licht des Evangeliums, im Licht der Wahrheit, im Licht der Erlösung durch den Glauben, im Licht der Gnade und der Liebe. Das ist das, was uns das Licht gibt. Und das kannst du auch immer wieder tun, wenn du das Abendmahl feierst, und das soll man auch tun, dann tun wir das im Glauben und nicht bloß als Ritual, Das Abendmahl als Ritual ist nichts wert. Das Abendmahl aber im Glauben, im wirklichen Schauen auf dieses perfekte Opfer, wo sein makelloser Leib und sein sinnloses Blut geopfert wurde, dann bist du richtig dran. Und du denkst dabei an diese Dinge. Und das ist das, was es immer wieder aktiviert. Dieses Evangelium muss durch den Glauben immer aktiv gehalten werden, durch dich oder in dir. Und wenn du das machst, dann bringt es praktisch ja, diese Dinge, die uns verheißen sind, bringt es in dein Leben, es bringt es in deine Lebensumstände hinein, es wirkt sich positiv aus und der Geist der Herrlichkeit, wo die Bibel sagt, den Geist der Herrlichkeit, der auf uns ruht, setzt es frei. Okay, also sehen wir, dieses perfekte Opfer ist gebracht, dieses ist für uns gebracht und dieser Tausch am Kreuz hat uns diese Perfektion gegeben, er hat uns schuldlos, sinnlos, gerecht gemacht und er wurde für uns zur Sünde. Das ist Fakt. Und jetzt gebe ich noch einen Schlüsselvers überhaupt, den wir uns immer wieder ins Bewusstsein führen sollen. Das ist Epheser 1,7, den haben wir schon oft gehört, aber den kann man nicht oft genug hören. Über den soll man auch immer wieder nachdenken oder meditieren. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich sage jetzt zu dem Vers gar nicht mehr, weil ihr sollt ihn selber meditieren und darüber nachdenken und vor allem auf dich persönlich beziehen, dann macht es richtig Sinn, dann bringt es Bewegung in dein Leben. Okay, und wenn jetzt die Sünde ist und das ganze Sündenbewusstsein aus deinem Herzen beseitigt ist, dann ist der Nährboden für jeglichen Unsegen, für Krankheiten, für Schwierigkeiten und was weiß ich, was es alles gibt, beseitigt. Und dann können die Wurzeln dieser Dinge sich nicht mehr verankern und können nicht mehr Nährboden finden und damit können nach und nach auch die Früchte nicht mehr hervorkommen. Das Schlechte, das Böse, es hat keine Substanz mehr, weil es nicht mehr verwurzelt ist in einem schlechten, sündhaftigen Nährboden. Durch sein Blut sind wir gerechtfertigt, durch sein Blut haben wir Vergebung. Und wenn vom Blut gesprochen ist, kannst du das auch als Opfer bezeichnen, weil das ist alles eine Sache. Also sein Blut hat dir Vergebung geschenkt, hat dir die Tür aufgemacht zu den Segnungen des Himmels. Damit höre ich jetzt bei dieser Predigt auf, aber ich möchte jetzt aus einem neuen Buch was vorlesen. Da geht es um die Dinge, was da in der Azusa Street passiert sind. Und ich lese jetzt da bloß einmal zwei kurze Zeugnisse vor, damit wir einfach unseren Glaubenshorizont wieder ein bisschen erweitern, dass wir nicht bei dem bleiben, ja, wenn einmal eine Kleinigkeit passiert, ist ja schon super und das ist es auch, aber nach oben ist noch reichlich Luft und da können wir noch viel mehr erwarten und uns danach ausstrecken. Ein kurzer Bericht, da heißt es hier, einige Male war der Anderson Zeuge, wie Seymour Heilungen an einzelnen Personen durchführte. An eine dieser Heilungen konnte sich Anderson besonders gut erinnern. Ein Mann, dessen Gesicht verunstaltet und mit kleinen Tumoren übersät war, kam zu Bruder Seymour. Der entstellte Mann sah sehr unansehnlich und hässlich aus. Als Seymour für ihn betete, fingen die Tumore des Mannes augenblicklich an, von seinem Gesicht abzufallen. Sein Gesicht war völlig wiederhergestellt und einige Helfer kamen und räumten die abgefallenen Tumore auf. Ja, das sind Dinge. Heutzutage schickt man die Leute zum irgendeinem Professor XY und zum Operieren und was weiß ich was alles. Und so schaut es aus, wenn Gottes Herrlichkeit offenbar ist. Dann brauchen wir keine OP, dann fällt das Zeug einfach ab. Und in dem Buch sind, ich möchte fast sagen, hunderte Berichte drin von solchen großartigen Wundern. Ich habe noch ein kleines Zeugnis. Zuerst erzählte sie mir von der Dame, die unterschiedlich lange Beine hatte. Ihr Name war Goldie. Und sie hatte Polio gehabt, weshalb ein Bein mehr als 10 cm kürzer war als das andere. Schwester Lucille bestand darauf, dass Goldie ihre Schiene abnahm und somit Gott erlaubte, sie zu heilen. Goldie erwiderte darauf, ich sollte besser geheilt sein, wenn ich meine Schiene abnehme. Schwester Lucille lächelte und antwortete, du wirst geheilt sein, jetzt nimm sie ab. Sie nahm die Schiene ab und Schwester Lucille betete sofort für sie. Und dann verlängerte sich das Bein. Schwester Lucille sagte ihr daraufhin, sie solle nun aufstehen und laufen. Sie ging ihre ersten Schritte und fiel fast hin, da sie nicht gewohnt war, mit normalen Beinen zu laufen. Auf übernatürliche Art und Weise hatten nun beide Beine dieselbe Länge. Also das ist heftig. Jetzt nehme ich noch eins mit dazu. Gewöhnlich verfaulen die Zähne aufgrund gewisser Ernährungsgewohnheiten oder schlechter Hygiene. Diese nächste Geschichte, die sie mir erzählte, handelte von einem Mädchen, deren zweiten Zähne von Anfang an verfault und schwarz herausgewachsen waren. Die Mutter fragte, wird Gott das heilen? Lucille sagte, Gott wird alles heilen und ich liebe es, für Zähne zu beten. Sie brachten das Mädchen zu ihrer Mutter und bat die anderen um ein Taschentuch und eine Tasse. Lucille nahm das Taschentuch und legte es über den Mund des Kindes. Sie betete und eine Handvoll von geschwärzten Zähnen fiel einfach so aus dem Mund des Kindes in die Tasse hinein. Könnt ihr euch vorstellen, was das Kind gedacht haben muss, als diese kleine Frau ihre Zähne herausnahm? Komplett zahnlos schaute dieses Kind sie weiterhin nur an. Lucille sagte zu ihr, Jesus gibt dir jetzt komplett neue Zähne und wir werden richtig viel Spaß dabei haben, sie in deinem Mund erscheinen zu lassen. Sie drückte im ganzen Mund des Kindes auf das Zahnfleisch, worauf dann an den jeweiligen Stellen ein Zahn nach dem anderen wuchs. Sie hätte auch alle auf einmal wachsen lassen können, aber Lucille spielte gerne. Alle Zähne des kleinen Kindes wuchsen perfekt. Hat es wehgetan, als die verfaulten Zähne herausgefallen sind, fragte ich. Lucille erwiderte, das Kind habe nichts dabei gespürt. Dennoch meinte das kleine Mädchen, es habe irgendwie gekitzelt, als die Jesuszähne in ihrem Mund wuchsen. Ich saß einfach nur da und schüttelte den Kopf, obwohl ihre Beschreibungen der Zähne in meinem Magen häufig eine Übelkeit auslösten, war ich doch mit Ehrfurcht über die Wunder erfüllt, die sie beschrieb. Also dem ist dann oft einmal übel geworden, wenn er schon schlechte Zähne gesehen hat. Aber so ist es, wenn Gottes Herrlichkeit offenbar wird. Da sehen wir, da arbeiten wir dran. Wir wollen nicht auf dem Level stecken bleiben, wo wir jetzt sind. Wir sagen oft, ja, der ist schon mal nicht schlecht, aber im Vergleich zu solchen Dingen, da müssen wir noch ganz schön arbeiten, müssen wir noch ganz schön dranbleiben im Gebet und den Durchbruch bitten, dass seine Herrlichkeit uns wirklich auch voll und ganz erreicht, weil das gehört uns. Das ist unser Erbe in Christus. Als Anzahlung für das Erbe haben wir den Geist bekommen, den Heiligen Geist, den Geist der Herrlichkeit. Und soweit es meine Zeit erlaubt, möchte ich dann demnächst einmal über die Herrlichkeit Gottes eine Lehre vorbereiten. Aber da müssen wir dran arbeiten. Und wenn wir uns mit dem Geist der Herrlichkeit beschäftigen, in richtiger Art und Weise, wird der Geist der Herrlichkeit uns auch seine Herrlichkeit offenbaren.